NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juli 1947. In den USA wird der National Security Act unterzeichnet.
Montevideo, Hauptstadt von Uruguay, 12. Dezember 1965.
Ich war im Büro des Polizeichefs mit meinem damaligen Vorgesetzten John Horton und plötzlich hörte ich etwas Seltsames. Es war wie ein Wimmern, das durch die Wände drang.
Philip Agee, US-Geheimdienstler in Uruguay, wo die CIA in den 1960er Jahren Spitzel unter die Tupamaros mischt, die linke Guerillabewegung des Landes. Und außerdem der uruguayischen Polizei bei der Verfeinerung ihrer Foltertechniken behilflich ist.
Es wurde immer lauter, es folgten Schreie, dann Stöhnen und furchtbare Laute. Es war ganz klar, dass jemand gefoltert wurde und wir hörten es.
Agee wird nachdenklich, quittiert seinen Dienst und schreibt 1974 ein Buch über die illegalen Machenschaften der CIA. Der Insiderbericht des ersten Whistleblowers in der Geschichte der Agency löst ein Erdbeben aus. Denn bald reden andere auch.
So kommt ans Licht, dass es Richard Nixon war, der den Befehl erteilte, Salvador Allende zu stürzen, den vom chilenischen Volk frei gewählten sozialistischen Präsidenten. Und dass die CIA verantwortlich ist für den Putsch, in dessen Verlauf sich Allende 1973 vermutlich erschoss, während Augusto Pinochet schon seine Militärdiktatur installierte.
Dann, 3 Tage vor Weihnachten 1975 in der New York Times, eine Frontpage-Story des Investigativreporters Seymour Hersh. Er konfrontiert seine Landsleute damit, dass die CIA einst im Auftrag John F. Kennedys 2 Dutzend Komplotts entwickelte, um Fidel Castro zu ermorden. Darunter der Versuch, dem kubanischen Revolutionsführer tödliche Bakterien ins Essen zu mischen.
Hersh deckt weiterhin auf, dass die CIA jahrzehntelang auch die eigene Bevölkerung ausspioniert hat. So wurden auf dem Hauptpostamt des internationalen Flughafens in New York seit den 1950er Jahren von CIA-Leuten hunderttausende Briefe geöffnet.
Durch Hersh erfahren die Amerikaner schließlich erstmals von geheimen Drogenexperimenten der CIA. Codename MK-Ultra.
MK-Ultra ist ein Programm zur psychischen Kontrolle.
Der Historiker Bernd Stöver von der Universität Potsdam.
Es geht tatsächlich um Einsatz von Drogen, LSD, Angel Dust und so weiter. Da werden also Versuchspersonen mit Drogen behandelt.
Nahezu immer ohne ihr Wissen.
Man hat auch über die Luft versucht, Drogen in Räume hineinzubringen, auch bei Studentenpartys zum Beispiel.
Die Versuche beginnen in den frühen 50er Jahren, zur Zeit des Koreakriegs.
Als man gesehen hat, dass die amerikanischen Kriegsgefangenen sich offensichtlich anders als beispielsweise im Zweiten Weltkrieg in der Kriegsgefangenschaft haben umdrehen lassen. So. Und man hat überlegt, woran liegt das? Und man nahm an, dass die Sowjets und die Chinesen so eine spezielle Art der Gedankenkontrolle haben.
US-Ärzte und Agenten der CIA starten nun ihrerseits Experimente.
MK-Ultra läuft von 1952 bis 1964 in Instituten, Krankenhäusern, auch in ganz bekannten Krankenhäusern, die Mayo-Klinik gehört dazu, werden diese Versuche gemacht. Einer flog über das Kuckucksnest ist ein Film, der das aufnimmt. Der Autor hat als Pfleger in einer Klinik gearbeitet und hat seine Erlebnisse dort wiedergegeben. Also dass Patienten tatsächlich mit bewusstseinserweiternden Drogen behandelt werden, aber auch Psychochirurgie, dass man also Teile des Gehirns entfernt, um den Menschen lenkbarer zu machen. Alles gehört zu diesem merkwürdigen Programm.
MK-Ultra wird zum Inbegriff für die menschenverachtenden und rechtswidrigen Praktiken der CIA, die Mitte der 1970er Jahre an die Öffentlichkeit dringen. Damals richtet der Senat Untersuchungsausschüsse ein. Die geschätzt 17.000 CIA-Mitarbeiter werden in ihrem Handlungsspielraum massiv eingeschränkt, ihre Operationen einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle unterworfen. Zum ersten Mal in der Geschichte der CIA und fast 30 Jahre nach ihrer Gründung unter Präsident Harry Truman. Der hatte 1947 eine neue, später nach ihm benannte außenpolitische Doktrin verkündet.
I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures.
Aufgabe der Vereinigten Staaten sollte zukünftig sein, alle freien Völker zu unterstützen, die sich gegen den Versuch wehren, sie mit Hilfe bewaffneter Minderheiten oder durch Druck von außen zu unterjochen. Mit anderen Worten, all jenen Ländern Beistand zu leisten, die drohten, in die Hände Moskaus, in die Hände der Kommunisten zu fallen.
Im Zentrum stehen immer die Sowjets. Im Zentrum steht der sowjetische Block.
Um jeden Preis wollen die USA als selbsternannter Hüter der freien Welt verhindern, dass Stalin seinen Machtbereich immer weiter nach Westen ausdehnt. In Griechenland kämpfen bereits linke Guerillatruppen gegen die rechtsgerichtete Monarchie. Der kommunistische Bacillus könnte auf die Türkei überspringen. Oder Italien, womöglich Frankreich.
Wo in beiden Ländern Streiks stattgefunden haben, die eindeutig von der KP organisiert gewesen sind und aus Moskau auch Befehle bekommen haben.
Trumans neue Doktrin markiert das Ende der Anti-Hitler-Koalition mit den Sowjets und den Beginn eines neuen, des Kalten Kriegs. Amerikas wichtigste Waffe im Kräftemessen mit Stalin:
Geld. Viel Geld. 13,7 Milliarden Dollar stellt Washington zur Verfügung. Damit sollen in 16 europäischen und 3 asiatischen Ländern Kriegsschäden beseitigt und die Gesellschaft politisch wie wirtschaftlich wieder aufgebaut werden. Nach amerikanischem Muster. Bollwerke gegen den Kommunismus will man so errichten. Als Marshallplan wird diese kalte Kriegsstrategie in die Geschichte eingehen.
Waffe Nummer 2:
Spionage und Sabotage.
Am 26. Juli 1947 unterschreibt Harry Truman deshalb ein nationales Sicherheitsgesetz. Mit diesem National Security Act wird die Central Intelligence Agency aus der Taufe gehoben, ein Auslandsnachrichtendienst mit dem Auftrag, die rote Gefahr abzuwenden, beispielsweise in Italien, wo 1947 Wahlen stattfinden.
Italien ist der Gründungsmythos der CIA.
Bernd Stöver, Autor einer Geschichte der CIA.
Es wurde sehr erfolgreich versucht, die Christdemokraten gegen die Kommunisten zu unterstützen. Mit viel Geld, das im Übrigen aus den beschlagnahmten Guthaben des Deutschen Reiches geschöpft wurde.
Computerhacken, wie mutmaßlich die Russen im US-Wahlkampf 2016, kann die CIA anno 1947 noch nicht. Aber Flugblätter verteilen oder antikommunistische Propagandafilme zeigen.
Bis in den letzten Winkel Italiens sind Lastwagen mit Filmmaterial dann gefahren.
Die Christdemokraten werden tatsächlich stärkste Partei.
Und am Ende sind sie es auch über Jahrzehnte geblieben.
Andere CIA-Operationen scheitern kläglich.
Es gibt 2 große Beispiele aus der Frühzeit der CIA zwischen 1949 und 1953, der Versuch, einen Aufstand gegen Tito in Jugoslawien anzuzetteln und gleichzeitig Enver Hoxha, das Regime von Enver Hoxha in Albanien, zu beseitigen. Das geht völlig schief und hat eine gewisse Komik, wenn es nicht so ernst wäre.
Die Truppen, die dort einen Aufstand auslösen sollen, werden jahrelang ausgebildet in Nordafrika und Italien.
Werden dann aber in falsche Uniformen gesteckt. Und diejenigen, die dann in Belgrad auf dem Bahnhof aufgegriffen werden, fallen eben deswegen auf, weil sie amerikanische Luftwaffenuniformen anhaben.
Aktionen der CIA bleiben nicht auf Europa beschränkt.
Operation Ajax, 1953, Iran.
US-Präsident Eisenhower genehmigt den Sturz des frisch gewählten Premiers Mossadegh. Aus Sorge um die Rohölversorgung der Vereinigten Staaten. Mohammad Mossadegh ist kein Kommunist, unterhält aber enge Kontakte zu Moskau und hat bereits vor Amtsantritt die Ölindustrie verstaatlicht. Damit nicht mehr British Petrol, sondern endlich das iranische Volk vom schwarzen Gold profitiert.
Operation Ajax gelingt.
Der Schah kehrt zurück aus dem italienischen Exil. Persisches Öl strömt wieder gen Westen.
The Shah, who had fled to Rome, comes home. Iranian oil may again flow westward.
Gut 25 Jahre lang wird sich Reza Pahlavi auf dem Pfauenthron halten, mit Unterstützung der SAVAK, seiner berüchtigten Geheimpolizei, aufgebaut durch Agenten der CIA.
1954, kurz nach dem Putsch im Iran, organisiert die CIA den politischen Umsturz in Guatemala. Der Grund ist die Agrarreform des neuen Präsidenten.
Jacobo Arbenz Guzman, Kopf der guatemaltekischen Revolution hatte die Besteuerung des Exports von Bananen angeordnet. Und Land, das dem US-Multi United Fruit gehörte, armen Bauern zugeteilt. Philip Rettinger, CIA-Agent in den 1950er und 60er Jahren.
Das war nichts als Geschäft. Es hatte nichts mit Kommunismus zu tun. Tatsache war, dass die Regierung Land beschlagnahmt hatte, das der United Fruit Company gehörte. Und das durfte sie nicht.
August 1960. Eisenhower erteilt CIA-Direktor Alan Dulles den Auftrag, den kongolesischen Premier Lumumba zu töten.
Dank der Unterstützung durch die CIA gelangt schließlich Joseph Désiré Mobutu an die Macht. Er wird im Kongo 30 Jahre lang herrschen, als einer der weltweit brutalsten und korruptesten Diktatoren und enger Verbündeter der USA auf dem afrikanischen Kontinent.
1961.
The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro.
Der Versuch einer Invasion Kubas durch von der CIA angeworbene Exilkubaner. Er scheitert grandios.
Nach dem Debakel in der Schweinebucht haben die USA jetzt panische Angst, dass Castro den Hinterhof der Vereinigten Staaten besetzt. Die CIA weitet deshalb ihre Aktivitäten in Lateinamerika aus. Bald stehen die Staatschefs von 11 mittel- und südamerikanischen Staaten auf der Gehaltsliste der CIA.
Argentinien, Bolivien, Brasilien, die Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Peru und Venezuela. Amerikas Weltpolitik. Wo wird sie gemacht? In Washington oder in Langley, wo die CIA ihr Hauptquartier hat? Nach der großen Krise des Geheimdienstes in den 1970er Jahren nehmen verdeckte Operationen unter Präsident Reagan wieder zu.
1979, der Einmarsch der Sowjets in Afghanistan.
Ronald Reagan sucht die Nähe zu fundamentalistischen Widerstandskämpfern. Er lässt sie ausbilden und mit Waffen versorgen, durch die CIA. Einer dieser afghanischen Krieger heißt Osama bin Laden.
Die 80er Jahre, immer noch Reagan. In seinem Auftrag baut die CIA in Nicaragua die Contras auf, um den Vormarsch der sozialistischen Sandinistas zu stoppen. Die Gelder hierfür stammen aus illegalen Waffenverkäufen an den Iran.
Schließlich 1989, der Mauerfall. Kurz darauf die Auflösung der Sowjetunion.
Mit dem Ende des Kalten Krieges fällt die CIA natürlich in ein tiefes Loch und da kommt eben der islamistische Terrorismus gerade recht, wenn man so will. Das ist der neue Gegner.
Die Methoden der Bekämpfung bleiben die alten.
Es gibt ein Papier vom Pentagon, dass der Krieg gegen den Terrorismus eine ähnliche Konstellation haben wird wie der Kalte Krieg. Und was im Kalten Krieg gelernt worden ist, soll dann auch in dieser Auseinandersetzung angewandt werden.
Die bislang anerkannten Normen menschlichen Verhaltens können hier nicht mehr gelten. Wenn die Vereinigten Staaten überleben sollen, müssen die altbewährten amerikanischen Vorstellungen vom Fair Play neu überdacht werden.
Zitat eines Sonderbeauftragten Präsident Eisenhowers, formuliert 1954, mitten im Kalten Krieg. Die Sätze könnten auch von heute sein. 2014, knapp 40 Jahre nachdem der Whistleblower Philip Agee die Folter durch CIA-Mitarbeiter in Uruguay aufgedeckt hat, bringt ein Untersuchungsbericht des amerikanischen Senats ein CIA-Programm zu sogenannten verschärften Verhören ans Licht, mit Methoden wie Waterboarding, Schlafentzug oder psychischer Demütigung. George Bush hatte es 6 Tage nach dem 11. September genehmigt. 2009 wurde es unter Obama offiziell eingestellt. An geheimen Orten wird jedoch weiterhin gefoltert.
Das Völkerrecht spricht dagegen.
Aber die USA stehlen sich aus der Verantwortung. Historiker Bernd Stöver.
Ist ja kein Zufall, dass die geheimen Gefängnisse, die Black Sites, in jenen Gebieten eingerichtet worden sind, wo eigentlich Menschenrechtsverletzungen, ich will nicht sagen, immer an der Tagesordnung sind.
Wo aber nicht die Gefahr besteht, dass sie geahndet werden.
Syrien beispielsweise, Thailand beispielsweise, auf Schiffen, in internationalen Gewässern.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Unterzeichnung des National Security Act am 26. Juli 1947. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.